Diejenigen auf der Burg Wernfels mit waren, erinnern sich vielleicht an dieses Satzzeichen und an dieses Satzzeichen, Ausrufezeichen und Fragezeichen. Das ist bei mir ziemlich gut hängen geblieben, diese beiden Satzzeichen. Und das, was ich mir aufgeschrieben habe dazu, war, gleicht mein Leben eher einem Fragezeichen oder gleicht mein Leben eher einem Ausrufezeichen? Herr, ich bin schon so lange krank und ich habe so viel gebetet und so viele Leute haben für mich gebetet und ich habe die Dinge getan, die mir bekannt sind und ich bin immer noch krank, Herr. Ich verstehe das nicht. Aber du, Herr, hast meine Krankheit getragen, das will ich glauben. Du bist für mich zum Schmerz geworden und du bist mein Heiland, das will ich glauben. Aber Herr, da ist noch was. Ich habe mich so in meine Kinder investiert, mich bemüht, ein gutes Vorbild zu sein. Sie deine Worte gelehrt, sie ermutigt, Bibel zu lesen, sie ermutigt, in die Versammlungen zu kommen und habe so viel gemacht. Aber meine Kinder gehen nicht mit dir. Ist das dein Platz? Danke. Aber Herr, in deinem Wort steht, dass deine Gnade ewig währt und dass denen, die dich fürchten, der Segen nicht vorenthalten wird und von Kind auf Kindeskind weitergegeben wird. Herr, ich habe so viel Zeit investiert in dein Reich, meine Kraft, meine Gaben mit hineingegeben, in der Lobpreisband gespielt, das Abendmahl mit ausgeteilt und vieles gemacht. Und dann muss ich erleben, wie der Jürgen Schemm mit 51 Jahren zu dir geht. Herr, das ist ein dickes Fragezeichen, was ich habe und ich verstehe es nicht. Aber Herr, in deinem Wort lese ich, dass du ein gütiger und ein gnädiger Gott bist und dass deine Wege höher sind als meine Wege und darum vertraue ich dir. Ich weiß nicht, wie viele Fragezeichen du hast und ich weiß nicht, wie viele Ausrufezeichen du denen entgegensetzen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich auch manchmal so fühlst, dass es wie ein Kartenspiel ist. Da wird eine Karte gespielt, ein Fragezeichen, und du bist froh, dass du auf deiner Hand noch ein Ausrufezeichen hast und das kontern kannst und das abwehren kannst. Und irgendwann in dem Kartenspiel kommt der Punkt, da wird eine Karte ausgespielt und du kannst dich nicht mehr wehren. Du stellst fest, ich habe nichts mehr auf der Hand. Ja? Ich habe dieses Spiel verloren. Vielleicht bist du dann in so einem Zustand in einem Gottesdienst und dann hörst du von den Glaubenshelden, die überwunden haben. Du hörst von David, der durch schwierigste Zeiten gegangen ist. Du hörst von Mose, der durch schwierigste Zeiten gegangen ist, aber letztendlich überwunden hat. Du hörst vielleicht von Glaubenshelden aus der Kirchengeschichte, wird vielleicht von Martin Luther erzählt oder von Martin Luther King oder von Bonhoeffer. Oder von anderen. Oder du hörst von Glaubenshelden aus der Neuzeit. Und dann wird erzählt, wie sie überwunden haben. Wie sie durchgebrochen sind. Und du denkst dir, ja, das ist alles gut und schön. Aber ich bin nicht dieser Glaubensheld. Ich bin es nicht. Die haben überwunden. Aber meine Hand ist leer. Ich habe keine Karte mehr zum Ausspielen. Anscheinend, und vielleicht fragst du dich das manchmal, haben die ja von Gott ein besseres Blatt auf die Hand bekommen. mit so einer Trumpfkarte. Ja, die ist immer gut. Die Trumpfkarte, die dann alles platt macht. Die Jesuskarte. Ja? Herr, ich habe keine Jesuskarte, ich habe immer nur diese Ausrufezeichen. Wo ist denn diese Trumpfkarte, die alles sticht und die alles wieder gut macht, die mich da rausholt? Wo ist diese Trumpfkarte? Mein Blatt ist zu schlecht. Wenn du das so oder so ähnlich innen drin schon mal gefühlt hast, dann möchte ich dir heute einen guten Weg zeigen, den du beschreiten kannst. Ich glaube nämlich, dass Gott keinem von uns ein schlechtes Blatt gegeben hat. Ich glaube auch, dass das Leben kein Kartenspiel ist und dass du nicht überwinden wirst durch die Kenntnis von Bibelversen, die du dann in Gebete gießt und zur rechten Zeit ausspielst, wenn dir irgendeine Schwierigkeit begegnet. Ich glaube nicht, dass das Leben mit Gott so läuft, sondern ich glaube, dass es vielmehr eine tiefe Gewissheit in deinem Herzen ist, dass du den Zusagen Gottes tief in deinem Herzen glaubst. Und dass du dann nicht ein Kartenspiel spielst, sondern eigentlich ein Leben mit Gott lebst. Wie ich das bewegt habe, wie kommt diese Gewissheit in mein Herz hinein? Wie kann das passieren, dass diese Verse, die ich lese oder das, was ich höre, sich so tief in meinem Herzen verankert? Kommt eigentlich für mich nur eine Antwort in Frage, indem ich Gott begegne. Und zwar immer wieder. Indem ich mir bewusst Zeit nehme, in Gottes Gegenwart zu gehen. Immer wieder. Und als Hilfe möchte ich euch einfach ein Bild anbieten und die Regie mal bitten, dieses Bild nach vorne zu werfen. Das ist die Stiftshütte. Die Israeliten hatten sie mit dabei auf ihrer Wanderung durch die Wüste. Und Gott hat gesagt, an diesem Ort wohne ich. Ich gehe mit euch, egal wo ihr hingeht, ich bin mit euch. Aber baut mir diesen Ort. Und dieser Ort besteht im Wesentlichen aus drei Bereichen. Und ich möchte mit euch durch diese drei Bereiche durchgehen und möchte euch zeigen, wie ihr euer Gebetsleben, wenn ihr es nicht schon getan habt, dann nehmt es einfach mit als Bestätigung. Aber wie ihr euer Gebetsleben so aufbauen könnt, dass ihr diese Wahrheiten Gottes wirklich in euer Herz hineinbekommt. Ganz tief. Der erste Bereich, den wir hier sehen, nochmal zurück bitte aufs Gesamtbild. Der erste Bereich, den wir sehen, da brennt's gewaltig. Ja, es gibt so ein Sprichwort, das stinkt zum Himmel. Also ich glaube, da sind die Tiere geschlachtet worden und verbrannt worden als Opfer für die Schuld der Menschen. Und da stinkt's wirklich gewaltig. Ja, das ist das, was wir von uns losreißen und weggeben und sagen, Gott, das gehört auf den Altar. Das gehört weg von mir. In diesem ersten Bereich sind Menschen, viele Menschen, da ist es laut, da wird bekannt, da wird um Vergebung gebeten, da fließt Blut und da wird angezündet. Wenn du mit Gott zusammenkommst, solltest du dir regelmäßig, ich sage nicht jedes Mal, wenn ich in der U-Bahn fahre, ja, fange ich auch nicht an, mich auf die Knie zu schmeißen und laut Gott um Vergebung zu bitten. Es sei denn, der Geist Gottes kommt so über mich, dann muss ich das in Kauf nehmen, ja. Aber das ist jetzt nicht der Normalfall. Aber wenn ich daheim bin oder in einem ruhigen Ort, deswegen heißt es ja, wenn du alleine bist, geh in deine Kammer. Und ich rede von diesem Ort, wo du mit Gott alleine bist, ja. Geh auf deine Knie oder beuge dich einfach vor ihm und nimm dir die Zeit, um die Dinge, die dich von Gott trennen, loszuwerden. Ich glaube, dass wir in Gebetszeiten viel zu schnell bei Bitten sind. Dass wir Gott viel zu schnell bestürmen mit Dingen, die er bitte für uns machen soll. Umstände verändern, Personen verändern, vielleicht auch noch mich verändern. Ja, sind wir mal ehrlich. Oft beten wir doch, dass Umstände sich ändern, dass andere Menschen sich ändern. Und überhaupt. Aber du bist hier mit Gott in Gemeinschaft. Nimm dir Zeit und lass das Laute in dir erstmal zur Ruhe kommen. Deinen Alltag, deinen Stress. Der Eckhard hat letztens in der Predigt, glaube ich, gesagt, wie er die vorbereitet hat, hat Gott ihm gezeigt, du, unsere Beziehung ist mehr eine Arbeitsbeziehung. Könnt ihr euch daran erinnern? Das ist mir gut hängen geblieben. Und da hat Gott ihn überführt, sagt Eckhard, du bist sehr geschäftig, alles schöne Dinge. Predigt vorbereiten, gut, Gespräch vorbereiten, das ausarbeiten, gut, gut, gut. Aber ich sage, Beziehung zu mir ist mehr als Predigt vorbereiten, als Gespräche vorbereiten, als in meinem Wort einfach lesen. Komm in meine Gegenwart. Und der erste Weg, und es gibt keinen Hintereingang, ja? Man kann nicht in das Heilige und ins Allerheiligste, was sich da unter diesen Decken verbirgt noch, komme ich noch darauf zu sprechen, da gibt es keinen Geheimgang, sondern du musst vorne durch. Du musst eigentlich an diesem Opferaltar vorbei. Und natürlich gibt es Zeiten, wo du vielleicht einfach da vorbei rennst und direkt ins Heilige, komme ich nachher noch dazu, ja, das mag sein. Aber nimm dir doch Zeit, in diesem Vorhof zu bleiben und erstmal festzustellen, Herr, so wie ich eigentlich bin, könnte ich überhaupt nicht vor dich kommen. Es wäre gar nicht möglich, dir zu begegnen. Du bist ein heiliger Gott, ja, und an mir ist viel Unheiliges und es gehört auf diesen Altar. Und dann seht ihr ein kleines, hinter diesem Brandopferaltar ist ein großes Becken. Da ist Wasser drin. Und in diesem Wasserbecken haben die Priester sich gewaschen, bevor sie geopfert haben, bevor sie sich die Schuld der anderen angehört haben. Du hast vielleicht deine Familie, du hast Kinder, du hast deinen Ehepartner, für den du mitverantwortlich bist. Du kannst und sollst sogar auch hier stellvertretend um Vergebung bitten. Wir als Gemeindeleitung, wenn wir Dinge erkennen in der Gemeinde, wo wir sagen, das ist nicht gut gelaufen, beten auch stellvertretend für euch und bitten Gott um Vergebung für Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind. Wir machen das auch. Und so darfst du das auch für deine Kinder, für deine Familie machen, wenn du Dinge erkennst, wo Kinder völlig schief und falsch laufen. Sag, Herr, vergib ihnen. Vergib ihnen. Es sind deine Kinder. Du hast Autorität für sie. Wasche dich. Und das Schöne ist, wenn du ins Wasser guckst und das Wasser ganz still ist, dann siehst du dich. Du siehst erstmal dich selbst. Und das ist der Ort, der Vorhof, wo du erstmal dich selbst anschaust, bevor du in Gottes Gegenwart gehst. Da wird etwas gespiegelt. Und wenn das, was du erkennst, dir nicht gefällt, dann bring das. Bitte Gott um Vergebung. Sag, Herr, vor lauter Hektik, vor lauter Stress in der letzten Zeit habe ich dich total versäumt und Zeit mit dir vernachlässigt. Das tut mir leid. Oder ich habe meine Kinder im Zorn total angefahren. Da musste ich öfters mal beten. Nicht nur die Schulkinder, auch meine eigenen. Ich war ungerecht gewesen zu ihnen. Herr, vergib mir, bitte. Ja? Ich habe mit meinem Ehepartner schon wieder über dies oder jenes. Wir haben da nur gestritten und es ging nur ums Recht haben. Nur wer Recht hat. Wir machen das jetzt mal so, wie ich das sage, nicht immer wie du das sagst. Ja? Und diese ganzen Dinge, diese Unversöhnlichkeiten, lass die in diesem Vorhof. Lass die in diesem Vorhof. Und dann kannst du weitergehen. Und das ist ein Ort, da durften damals nur die Priester weitergehen. Und Jesus hat uns zu Priestern gemacht. Wir dürfen weiter hineingehen. Können wir mal das zweite Bild haben, bitte? Der zweite Bereich bis zu diesem kleinen Altar, der hat einen Leuchter mit Öl, der hat die Schaubrote und dann diesen kleinen Räucheraltar. Dieser Bereich wird genannt das Heilige. Und hier hatten eben nur die Priester Zutritt. Dieser Raum war völlig dunkel. Das Einzige, was da drin Licht gebracht hat, war der Leuchter mit dem Öl. Das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das ist ein Ort, in den du im Gebet hineingehen kannst, wo du weißt, Geist Gottes, führe mich bitte in die Gegenwart Gottes. Leite mich. Nicht mein Licht, sondern du sollst leuchten. Was heißt es? Das heißt, bring Licht in mein Innerstes hinein, Heiliger Geist. Bring Licht in mein Dunkel hinein. Und nimm dir Zeit, in diesem Ort zu verweilen. Nimm dir Zeit. Bitte den Heiligen Geist, dich im Gebet zu führen. Bitte ihm, dir Dinge zu offenbaren und zu zeigen. Gegenüber sind diese Schaubrote. Brot steht für Gottes Versorgung. Brot steht aber auch für das Wort Gottes an sich. Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und Jesus selber hat in Johannes 6, Vers 35 gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und wer an mich glaubt, der wird nicht hungern und der wird auch nicht mehr dürsten. Was bedeutet es für dein Gebet? Ja, lest es mal kurz genau. Was bedeutet es für dein Gebet? Nimm dir Zeit, nachdem du zur Ruhe gekommen bist, Schuld abgelegt hast, dich da im Spiegel betrachtet hast außen, in das Heilige hineinzugehen, den Geist Gottes zu bitten, komm, Heiliger Geist, leite mich, führe mich in die Gegenwart Gottes. Das Wort Gottes sollte in deiner Nähe einfach liegen, dafür steht das Brot. Herr, versorg mich mit deinem Wort. Vielleicht nimmst du dir Zeit, an dem Wort Gottes zu lesen und über dieses Wort Gottes nachzudenken. Und das Dritte, was, könnt ihr das Bild wieder einblenden? Das Dritte, was drinsteht, ist der Räucheraltar. Da wurde Weihrauch angezündet und brannte dort. Da ging es nicht mehr um die Sünden des Volkes oder um blutige Geschichten, sondern dieser Räucheraltar steht für Lobpreis, für das, was wir Gott opfern und was aufsteigt. Das ist unser Dank. Nehmt euch Zeit, in diesem Heiligen wirklich mit Gott zu bleiben. Ob du da selber singst, ob du dir Musik anmachst, fähig bist selber, was ich sehr toll finde, wenn ich das könnte, selber die Gitarre zu nehmen oder eine Flöte, ein Instrument und selber Gott die Ehre geben kannst. Nimm dir Zeit. Da drin war jetzt kein hektisches Treiben mehr. Das ist ein Ort der Ruhe, wo du runterkommen kannst und Gott wirklich. Ja, du kannst dich da vorbereiten, auf Gott wirklich ausrichten, so möchte ich es mal nennen. Das ist ein Ort, wo du dich auf Gott ausrichten kannst. Wie lange du dich in welchem Bereich aufhältst, das liegt tatsächlich bei dir. Niemand zwingt dich da rein, niemand hält dich da drin. Das kannst du entscheiden. Das ist das Wunderbare. Und dann kommt dieser letzte Bereich, der hier jetzt aufgeschnitten ist. Das ist eigentlich ein durchgehender Vorhang ohne Öffnung. Und dahinter befindet sich das Allerheiligste. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester hinter diesen Vorhang. Der hat sich an der Seite da vorbeigemogelt. Ja, ist dann reingegangen, ich habe das schon mal gepredigt, hat eine Glöckchen am Saum und eine Schnur um Fuß gehabt, falls ihn da drin umweht, ja, dass die anderen ihn rausziehen können. Weil Gott gesagt hat, also da, wenn jemand anders reingeht, der fällt tot um. Das ist heiliger, absolut heiliger Raum. Ich meine, ich denke mir, wer bin ich und wer bist du, dass wir da so einfach reinspazieren können? Welche Gnade hat uns Gott eigentlich gegeben? Die hatten echt Angst damals. Die wussten, wenn wir da reingehen und wir sind nicht in dieses Amt eingesetzt und wir haben nicht für uns geopfert als Priester, dann sind wir tot. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hieß es, da zerteilte sich dieser Vorhang und jeder, der an Jesus glaubt, hat Zugang in dieses Allerheiligste. Aber verkürzt es doch bitte in der Beziehung, verkürzt das nicht so, dass ihr da immer durchrast und euch vor diesen Thron der Gnade da hinschmeißt. Und ich sage nicht, dass du das nicht darfst. Es gibt Momente, wo man verzweifelt ist und sagt, Herr, ich brauche dich. Und dann rennst du an diesem Brandopferaltar vorbei und du rennst durchs Heilige und du bist nicht im Wort Gottes und der Lobpreis kommt dir überhaupt nicht in den Kopf und du bist im Allerheiligsten und sagst, Herr, bitte. Und das Tolle ist, Gott sagt nicht, ey, Moment mal. Nochmal an Anfang und dann durchlaufen wir alle Stationen und dann höre ich vielleicht. Nein, Gott lässt sich sogar dazu herab, dass er sagt, was ist mein Kind? Was fehlt dir? Was brauchst du? Er begegnet dir auch dann. Aber ich sage dir eins, wenn du dein Leben mit Gott nur so baust, dass du in Notfällen dahin rennst, dich da vor ihm niederschmeißt und um Hilfe bittest, weil du deine Arbeit verloren hast, weil du deinen Ehepartner nicht mehr kapierst, weil deine Kinder nicht so laufen, wie du es willst, weil so viele Fragezeichen da sind, dann wird irgendwann mal das passieren, dass du kein Ausrufezeichen mehr hast, dass du dem nichts mehr entgegensetzen kannst und die Fragezeichen auf deiner Hand bleiben. Und dann wirst du diesen Ort gar nicht mehr aufsuchen, weil du dann Gott nicht mehr verstehst. Du wirst Gott nicht mehr verstehen und diesen Ort nicht aufsuchen und du wirst von Gott weggehen. Das habe ich leider bei etlichen Leuten erlebt. Da ging es um warum und warum und warum und nochmal warum. Und es war nicht so, dass sie die Bibel nicht kannten. Die kannten die Bibelverse, die konnten die aufzählen, die haben die Gottesdienste besucht, die haben eigentlich offensichtlich nichts falsch gemacht. Aber in ihren Herzen ist diese tiefe Überzeugung, dass Gott wirklich gut ist und sie liebt, nicht angekommen und wurde nicht gebaut. Und das kannst du nicht mit Gottesdienst besuchen, das kannst du nicht mit auswendig lernen von Bibelversen oder mit irgendwelchen Lehrseminaren, das kannst du so dir nicht aneignen. Das ist etwas, was im Herzen wachsen muss und da musst du dir Zeit nehmen für Gott. Ich meine, warum hat Gott das so gemacht? Das wurde später dann als Tempel aufgebaut. Der Tempel in Jerusalem hatte genau im Wesentlichen diese drei Bereiche, genauso. Der Vorhof war noch ein bisschen ausführlicher gestaltet und innen gab es auch noch ein paar. Aber diese Elemente sind da drin. Der letzte Ort hinten, dieses Allerheiligste, wo die Bundeslade drin ist. Das ist einfach, da ist die Gegenwart Gottes präsent. Und wenn du an diesem Ort bist, das sage ich dir, dann hört dein Fragen auf. Da ist Gott so stark da, dass wirklich dein Fragen beendet ist. Das ist etwas, was ich immer und immer wieder erlebt habe, wo ich sage, egal was in meinem Leben war, egal wie tief, egal wie viel Fragezeichen es war, weg. Ich musste mich nicht mehr verteidigen. Ich konnte einfach sein. Das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Einfach sein. Und dann kann in meinem Alltag, dann können die Fragezeichen kommen, das kann ich euch sagen. Und ich habe nicht überall Antworten drauf. Ich kenne nicht auf jedes Fragezeichen das Ausrufezeichen, das habe ich nicht. Und das brauche ich nicht. Ich brauche das nicht. Ich habe eine tiefe Überzeugung, dass Gott gut ist. Aber die ist gewachsen durch viele Fragezeichen und durch viele Wege an diesen Ort. Das Allerheiligste, was ist denn in dieser Bundeslade drin? Es sind die Gesetzestafeln. Das steht für Gott gibt Gebote, Gott gibt Regeln zu unserem Schutz. Er ist kein willkürlicher Gott. Dafür stehen die 10 Gebote. Gott kümmert sich und er will keine Willkür. Da war dieser Krug mit dem Manna drin. Gott versorgt in jeder Situation. Ob du durch die Wüste latscht in deinem Leben und wenn es Jahre ist und Jahrzehnte durch die Wüste sind. Gott sagt, wenn du mich brauchst und du vertraust mir und du flehst zu mir, dann komme ich und dann helfe ich dir. Und wenn deine Wege noch so verbockt und verbohrt und verkehrt sind, ich helfe dir. Dafür steht es Manna. Und der Stab von Aaron. Das war ein Stab, der war eigentlich tot und aus dem Stab ist etwas rausgewachsen. Gott sagt, ich bin der, der aus dem Toten Leben schaffen kann. Und mit diesem Gott bist du dann zusammen. Das ist alles. Gott sagt, ich ordne dein Leben, ich versorge dich und aus dem Toten mache ich Leben. Und mit dem, der dafür steht, bist du jetzt zusammen. Das reicht. Und wenn du das machst, immer und immer wieder, Gott Gelegenheit gibst, so zu dir zu sprechen. Und es kostet Zeit, das ist mir bewusst. Und dafür musst du Dinge opfern, das ist mir auch bewusst. Das wäre jetzt unfair, das zu sagen. Ich habe auch noch genügend andere Dinge zu tun, sagen wir es mal so. Ja, viele Dinge. Aber wenn mir das nicht wichtiger ist, wenn ich dafür nichts opfern kann, dann geht es mir anscheinend nicht schlecht genug. Oder dann habe ich irgendwas noch nicht erkannt. Du wirst Dinge in den Tod geben müssen, um dafür Zeit zu haben. Das wirst du. Es wird nicht laufen mit einem, Herr, ich bete doch jeden früh in der U-Bahn. Gott sagt, ja, mach das weiter. Vielleicht guckst du mal auf den gegenüber. Oder vielleicht ist da jemand mit dabei, der braucht nur einen freundlichen Blick. Ja? Oder der braucht ein Wort, wenn du sagst, Mensch, wenn ich sie angucke, denke ich daran. Das soll ich ihnen sagen. Warum mal nicht das so machen? Oder mit dem Blumenstrauß, habe ich auch schon mal erzählt. Ich habe mal einen gekauft, wo ich gedacht habe, was habe ich das Ding eigentlich gekauft? Und habe den einer Frau in die Hand gedrückt, also nicht, um ihr einen Antrag zu machen, sondern einfach zu sagen, ich habe was für sie und Gott segne sie einfach. Ja? Und dann sagt sie, Mensch, nicht für mich, aber ich weiß jemanden, dem schenke ich den, der freut sich total. Weil es sind solche verrückten Dinge, aber darin erschöpft sich meine Beziehung zu Gott nicht. Weil wenn, obwohl ich das vielleicht mache und da offen bin, in meinem Leben Situationen kommen, die ein fettes Fragezeichen darstellen, dann reicht es nicht, dass ich diese Dinge so erlebt habe. Das reicht nicht. Da ist das Fundament zu schwach. Ich brauche diese Zeiten, die brauche ich. Dies, und das kann mir niemand abnehmen. Das kann euch der Eckehard, das kann ich, wir können euch das nicht abnehmen. Da langt auch nicht das Predigthören. Du musst dich da reinbegeben und es selber machen. Und da wird Gott sich erfahrbar machen und wird zu dir sprechen, wird den Sturm in dir zur Ruhe bringen, er wird deinen Kopf wieder nach oben und was auch immer du brauchst, er wird es dir geben, weil es in seiner Gegenwart gar keine andere Möglichkeit gibt. Und was für einen Weg hat uns Jesus eröffnet? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist nicht nur etwas zum, Mensch, glaub an Jesus, sonst kommst du in die Hölle. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin dieser Weg hier. Das ist etwas in die Gegenwart Gottes. Das ist, was wir den Menschen weiter sagen können. Mensch, wenn du mit Gott in Kontakt kommen willst, kannst du nicht an Jesus vorbeigehen. Sondern wenn du mit Gott in Kontakt kommen willst, ja, dann musst du einen Startpunkt haben und sagen, ich brauche Gott. Ich brauche ihn. Und dann mach dich sauber. Um Gott zu begegnen, mach dich sauber, mach dich ordentlich. Damit es besser rüberkommt, habe ich gedacht, ich ziehe mich mal heute ein bisschen anders an. Mach dich sauber, ja. Den habe ich stehen lassen, aber hier unten habe ich ausrasiert. Es sind so, naja gut. Ja, wir haben heute früh schon gesprochen, die Jungs, die gehen in den Barbershop, ne? Das ist ja hier. Also, es läuft gut zur Zeit, ja? Ein gepflegter, mich juckt es dann irgendwann, ich muss es wegmachen, sorry. Also, nein, aber es hat doch etwas damit zu tun, du gehst ja auch nicht, wenn du eingeladen bist zu einer Hochzeit, in den letzten Klamotten. Und sagst einfach, naja, wenn ihr mich lieb habt, nehmt ihr mich auch so. Wenn du Respekt hättest, hättest du dich niemals so angezogen. Ja? Es ist einfach so. Und wenn wir Gott begegnen wollen, dann nimmt uns Gott in den letzten Lumpen. Das macht er. Nochmal, das macht er. Aber wenn du ein Leben aufbauen willst, was Tiefe hat, wenn du Stürme wirklich überstehen willst mit Gott, wenn du das ganz tief im Herzen haben willst, dass Gott dein Friedefürst ist und dass du wirklich geliebt bist und nicht dich immer ständig verteidigen musst, dann geht an diesem Weg nichts vorbei. Und den hat Jesus für dich frei gemacht. Und das ist sein größter Verdienst. Er hat uns in die Gegenwart Gottes gebracht. Er sagt, hier, dieser Weg, den habe ich frei gemacht. Beschreite ihn. Und übrigens, da, ja, der Leuchter, Heiliger Geist, es gibt ein Licht auf diesem Weg, ne? Und es gibt ein Wort, was ihr nachlesen könnt. Und dann macht es und nehmt euch diese Zeit. Ich möchte noch was lesen. Das habe ich mir jetzt nicht alles ausgedacht, sondern der Paulus hat es entfaltet im Hebräerbrief. Er hat diese Stiftshütte genommen. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Das ist in Kapitel 9, Hebräer 9 und Hebräer 10. Lest das mal bitte nach. Da entfaltet er das Ganze und sagt, was hat Jesus eigentlich mit dieser Stiftshütte, mit diesen ganzen Dingen zu tun und was heißt das Opfer Jesu eigentlich? Was müssen wir nicht mehr tun, was die Israeliten damals tun mussten? Ich möchte vorlesen aus Hebräer 10, Verse 19 bis 23. Da heißt es, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie uns verheißen hat. Schön gesagt, es ist genau dieser Weg, bis durch den Vorhang, genau wie es in Hebräer 10 steht. Und nehmt euch dieses Bild einfach von der Stiftshütte, nehmt euch das mit, diese drei Räume. Auch wenn ihr betet, ich mache das für mich dann im Gebet manchmal tatsächlich so. Wir haben eine Vorstellungskraft als Menschen von Gott bekommen. Ja, dann stell dir das vor, dass du in diesem Vorhof erstmal bist, wo es laut ist, wo dein Alltag noch so laut schreit und diese Dinge. Und leg das Gott hin. Und dann stell dir vor, du trittst ein ins Heiligtum und es ist Ruhe. Dein Handy sollte nicht bei dir liegen, es sei denn, du hast die Bibel drauf. Mein Buch klingelt nicht, also das ist immer gut, das meldet sich nicht. Ja, das ist einfach, das bleibt ruhig. Geh ins Heilige, ja, und dann ins Allerheiligste. Stell dir das vor, du und Gott. Und da ist nur einfach sein in seiner Gegenwart. Nimm deine Vorstellungskraft dafür. Und für das andere, was ich euch gesagt habe, wenn es mal im Schnelldurchlauf gehen muss, ja, Hebräer 4, ab Vers 14. Hebräer 4, ab Vers 14. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, aber ohne Sünde. Und darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und das darfst du. Da darfst du manchmal auch reinrennen und sagst, Jesus, ich komme jetzt und Herr, ich bin total verzweifelt und aufgeregt und das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen und dann bist du bei Gott. Und das macht Gott und darauf lässt er sich ein, weil Jesus unser hoher Priester ist und weil du durch sein Blut gereinigt und gerechtfertigt bist. Ich möchte dich am Ende um eins bitten, mach auch daraus bitte kein Schema. Wir neigen dazu, aus allem so einen festen Ablauf, mach da kein, das ist eine Hilfe. Dieses Bild von der Stiftshütte, nimm es als Hilfe, weil es wesentliche Stationen sind. Aber mach kein Schema draus. Der Andi hat gesagt, man muss. Und dann da und dann erst da. Kein Schema. Eine Hilfe, um Gott zu begegnen. Eine Hilfe, damit es nicht zu schnell und zu leicht immer ist und damit es keine Routine wird. Eine Hilfe, damit die Beziehung zu Gott tragfähig wird, tief. Das kann man übrigens im Buchhandel, das gibt es als Faltding zum Aufklappen, kostet 2,50 Euro oder so. Ist total einfach, nochmal wunderschön erklärt. Wenn du dein Leben so ausrichtest, dann wirst du sehen, dass da zwar viele Fragezeichen kommen und die werden kommen, Ja, da kommt eine Menge an Fragezeichen auf dich zu. Aber du brauchst nicht jedes Fragezeichen mit einem Ausrufezeichen zu kontern. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Das machen die in Streitgesprächen gerne, ne? Aber. Sagst du, weißt du was? Das mag alles richtig sein und ich kann dir nicht alles Mögliche erklären. Aber eins habe ich in meinem Leben, und das kann ich mit meinem Leben unterstreichen. Gott ist gut und vertrauenswürdig. Und auf ihn habe ich alles gesetzt. Das ist mein Ausrufezeichen und das habe ich im Herzen. Es können 10 Fragezeichen kommen. Ich habe mir eine Karte von, ist dann doch einer der Glaubenshelden, von Spurgeon, die habe ich gefunden. Wir wollen lieber 1000 Geheimnisse ungelöst lassen, als einen Zweifel an der Güte und Weisheit unseres himmlischen Vaters zu hegen. Amen.